Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich habe in Köln gearbeitet als Professor an dem Institut für Genetik der Universität und näherte mich langsam meinen 65 und ich wollte aber nicht gern in den Ruhestand gehen. Deswegen habe ich angefangen, nach Alternativen zu suchen, was man machen kann. Mhm. Dann habe ich am Anfang angenommen, habe ich angeboten bekommen, eine Programmkoordinierungsstelle vom Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium. Das war so eine Außenstelle bei Rom. Und dann habe ich erstmal da 5 Jahre oder 6 Jahre einen Halbtagsjob gemacht. Der hätte dann auch weitergehen können über meine Emeritierung raus. Und dann, aber als ich dort war, schon halb in Köln, halb in Rom, dann boten mir meine Freunde in Boston an der Harvard-Universität, der Harvard Medical School, eine Professur an. Und dann bin ich sozusagen knapp vor meiner Emeritierung in Köln ausgewandert nach Boston. Und dann habe ich 10 Jahre lang in Boston gearbeitet mit großer Freude und viel Spaß. Und dann passierte diese mirakelartige Sache, nämlich dass das Max-Delbrück-Zentrum, das war damals der Walter Birchmeier, der war Direktor, der hatte irgendwie rausgekriegt, weil die meinen Sohn nämlich berufen hatten, dann hatten die erfahren, dass ich in Berlin mir eine Wohnung gekauft hatte. Und dann haben die mir ein Angebot gemacht, ans Max-Delbrück-Zentrum zu kommen.
Ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten.
Und da habe ich gedacht, also 10 Jahre nach Emigration wegen Emeritierungszwang, dann so eine Möglichkeit zu bekommen, das ist ja wirklich schön. Und dann sind wir hierher gezogen.
Klaus Rajewski ist Immunologe und Genetiker und hat gerade einen Teil seiner Lebensgeschichte erzählt. Was genau machen Sie am Max-Delbrück-Zentrum denn?
Also ich habe eine Arbeitsgruppe, da arbeiten Studenten, Postdocs, technische Assistentin, Sekretärin. Und wir machen experimentelle Wissenschaft. Wir machen Mausgenetik. Und wir wollen jetzt auch anfangen, mit humanen Zellen zu arbeiten. Das wird ein bisschen Thema werden, vielleicht von dem Gespräch heute.
Was ist Mausgenetik? Also Sie gucken sich die Gene von Mäusen an.
Also es ist so, dass man, die Maus ist ja ein sehr guter Modellorganismus für den Menschen. Das ist auch ein Säugetier, es hat große Ähnlichkeit genetisch, was die Genausstattung angeht, mit dem menschlichen Genom. Und vor allem ist es so, man kann Mäuse seit ungefähr 20, 25 Jahren, kann man Mäuse genetisch sehr gut manipulieren, kann Gene verändern, mutieren, wie man sagt, und austauschen gegen menschliche Gene. Und man kann eigentlich alle genetischen Manipulationen machen, die man so machen will. Und deswegen kann man die Maus eben, ist die Maus ein sehr gutes genetisches Objekt als Modell für menschliche Physiologie und auch als Modell für menschliche Krankheiten.
Wieso eigentlich gerade die Maus? Weiß man das oder ist es ein Zufallsfund?
Die Maus ist nicht zu groß. Sie hat eine vernünftige Generationszeit, 3 Wochen. Das heißt, man kann Mäuse sehr gut züchten.
Man muss nicht ewig warten.
Es dauert länger als bei Fliegen, aber es ist einigermaßen noch im Rahmen. Und deswegen ist die Maus einfach. Und dann muss man noch sagen, dann gibt es seit langer Zeit schon eine sehr große Zahl von sogenannten Maus-Inzuchtstämmen. Das sind genetisch reinerbige Mausstämme, die sich aber voneinander sehr stark unterscheiden und die dann auch bestimmte Eigenschaften haben, die man dann durch Kreuzung und so weiter studieren kann. Und dann kam eben in den Anfang der 90er Jahre diese Revolution, wo man gelernt hat, die Gene der Maus im Genom anzusteuern und zu verändern. Mhm. Willentlich. Da haben wir selbst damals beigetragen. Wir haben so eine Technik entwickelt, die heißt konditionale Mutagenese. Das bedeutet, dass man in der Maus nicht nur Gene in allen Zellen, sozusagen in der Keimbahn, verändern kann, sondern dass man auch Gene gezielt nur in ganz bestimmten Zelltypen verändern kann. Zum Beispiel in Hirnzellen oder in Leberzellen oder in Blutzellen und so. Da kann man natürlich eine genetische Analyse machen in einem sehr verfeinerten Weise gegenüber solchen Genveränderungen in der Keimbahn. Genveränderungen in der Keimbahn wäre sowas, was, sagen wir mal, auf einem Niveau von Krankheiten, Erbkrankheiten dann wären.
Weil alle Zellen dann betroffen sind.
Ja.
Ist das, also wird noch nach einem anderen Tier gesucht eigentlich, das noch dichter am Menschen ist, oder ist die Maus so dicht dran, wie es sowieso geht?
Na gut, also es gibt ja die Primaten. Primatenforschung ist natürlich viel aufwendiger und auch, also wenn Sie einen Affen anfangen, genetisch zu verändern und dann da irgendwelche Experimente zu machen, das ist nochmal eine andere Marke als wenn Sie mit einer Maus sowas machen. Das ist viel schwieriger und auch ethisch schwieriger. Es werden Experimente gemacht an Hunden, an Schweinen, zum Beispiel, es gibt Minischweine und so, aber es ist ganz klar, und dann gibt es natürlich viele Experimente, die gemacht werden an niedrigeren Tieren, zum Beispiel Fliegen, Würmern und so. Aber es ist ganz klar, dass die Maus das Hauptobjekt ist von medizinischer Forschung an einem Modellorganismus.
Was lerne ich denn eigentlich? Nee, ich muss früher anfangen. Können wir bei den Genen anfangen? Können Sie mir erklären, was das eigentlich ist? Also ich scheitere immer schon daran, wenn mir Kollegen von Ihnen sagen, naja, und dann wird halt die DNA abgelesen. Wenn mir jemand sagt, etwas wird abgelesen, dann habe ich so ein Bild von einem Tonband mit einem Tonkopf vor mir, was daran vorbeifährt. Aber das ist ja in der Zelle nicht so, ne?
Was? Die Zelle hat das Erbgut, das Genom, wie man es nennt. Mhm. Das ist ein langer Faden, der ist ungefähr 2 Meter lang. Und der wird in der Zelle sozusagen aufgewickelt, ist ein bisschen unterteilt in Chromosomen, wie man es nennt. Das sind also verschiedene Abschnitte, aber die sind sehr große Gebilde im Verhältnis. Und auf diesem Faden sind die Gene angesammelt. Und die Gene sind sozusagen wie Perlen auf diesem Faden aufgereiht.
Und woraus besteht
das?
Die
Gene sind eigentlich eine Informationsstruktur. Das Erbgut besteht aus einer Aneinanderreihung von 4 Buchstaben, kann man sagen. Das sind bestimmte chemische Strukturen, die heißen Basen. Mhm. 4 verschiedene Basen, die sind in bestimmter Reihenfolge auf dem DNA-Faden aufgereiht. Und es ist immer so, dass 3 solche Basen hintereinander kodieren einen Baustein von einem Protein. Mhm. Proteine sind Eiweiße, das sind eigentlich die Arbeitswerkzeuge der Zelle.
Ja.
Diese Proteine werden von dem auf der DNA kodiert durch diesen Code aus jeweils 3 solchen Basen, die hintereinander kommen und die da irgendwie angeordnet sind. Und das Ganze ist noch so besonders wunderbar, weil es ist nicht nur ein Faden, sondern der Faden besteht aus einer sogenannten Doppelhelix. Mhm. Da sind 2 komplementäre Faden. Diese Basen können immer komplementär mit einer anderen Base paaren, sozusagen. Mhm. Und die sind da komplementär aufgereiht, sodass man einen Strang hat in einer Richtung und einen Gegenstrang in der anderen Richtung, das ist so verschraubt in so einer Schraubenstruktur. Mhm. Das ist ein genialer Trick, weil man muss ja die DNA, das Genom muss sich ja verdoppeln, wenn die Zelle sich teilt, muss ja ein neues Genom für die Tochterzelle irgendwie rauskommen.
Und dann wird dieser
Faden wird einfach getrennt und dann wird wieder für jeden einzelnen der Fäden ein Gegenfaden gemacht. Und dann sind plötzlich jetzt zwei Doppelhelices da, eine für die eine Zelle, der andere für die andere Zelle.
Also wie kommt die Zelle dann an die Information aus diesen drei Basen?
Ja, okay. Wie funktioniert Genexpression eigentlich, fragen Sie. Also wie wird das Gen in Protein übersetzt?
Also ja,
wie,
genau.
Wie kommt das zustande? Mhm. Das ist so, dass das ist halt so ein sehr komplizierter, im Detail komplizierter Mechanismus, aber im Prinzip ist es so, dass von der DNA, dem Erbgut, wird erstmal ein sogenannter Botenstoff synthetisiert, eine RNA, Ribonukleinsäure, die das Gen ist, das nennt man Desoxyribonukleinsäure, wegen bestimmter Zucker, die da drin sind. Mhm. Da gibt es also eine Botenstruktur, die heißt Ribonukleinsäure, RNA. Und die wird komplementär einfach von einem der beiden Stränge der DNA synthetisiert. Das sind dieselben Basen, die werden komplementär einfach auch dann da abgelesen sozusagen. Dann wird die RNA, diese Boten-RNA aus dem Kern der Zelle ins Zytoplasma translotiert. Dann passiert im Zytoplasma der Zelle an den Werkstätten der Zelle sozusagen, den sogenannten Ribosomen, da wird jetzt die RNA durchgeschleust und alle drei Basen werden erkannt und es wird durch ein Enzym eine Aminosäure im Protein dann angeordnet, sodass das Protein sich an der Ribonukleinsäure, an der Boten-RNA sich bildet als Eiweiß und dann in der Zelle rumschwimmt.
Woher weiß die Ribonukleinsäure, welchen Teil dieses Stranges es an es ausliefern soll? Also weil ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass jetzt alles ausgeliefert wird und da so
irgendwas es wird die Ribonukleinsäure, da gibt es Signale, die sagen, wo muss angefangen werden abzulesen und wo ist das Gen zu Ende. Und dann wird nur das Stück in die Ribonukleinsäure, in die RNA transkribiert, wie man es nennt. Das ist auch wieder ein sehr komplizierter Mechanismus, weil da wird dann nachher noch rumgeschnitten. Da gibt's Introne und Exone und solche Sachen. Aber letzten Endes ist es so, dass es auf der Nukleinsäure Signale gibt, die sagen, wo muss abgelesen werden, bis wohin muss abgelesen werden. Das heißt, wo fängt das Gen an und wo hört das Gen auf?
Und wer sagt das, der Ribonukleinsäure?
Das ist in der DNA kodiert auch. Die DNA besteht nicht nur aus Genen, sondern auch aus vielen regulatorischen Abschnitten. Ah. Effektiv nur ein kleiner Teil des Genoms besteht aus den aktiven Genen. Es gibt riesige Abschnitte, von denen man noch gar nicht genau weiß, was sie machen, aber von vielen weiß man's. Und das ist Regulation. Das sind alles Kommandostrukturen, die sozusagen sagen, wie die Gene abgelesen werden sollen.
Das heißt, nee, das kann ja eigentlich gar nicht. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich ja aus einer Zelle, beziehungsweise aus einer Eizelle und einem Spermium hervorgehe, woher weiß die Leber, dass sie eine Leber ist?
Ja, das ist halt so ein fundamentales Prinzip. Ich meine, das Genom kodiert für ungefähr 25.000 Gene.
Ja.
Also sprich 25.000 Proteine. In Wirklichkeit Eiweiße. In Wirklichkeit viel mehr, weil da gibt's noch Modifikationen, die ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben will. Im Grunde genommen ist das ungeheuer komplex. Aber es ist natürlich nicht so, dass in jeder Zelle alle Gene abgelesen werden. Sondern Leberzellen benutzen eine bestimmte Auswahl von den Genen.
Ja.
Und die Hirnzellen benutzen eine andere Auswahl und die Blutzellen benutzen auch eine andere Auswahl. Es gibt Gene, die in allen Zellen arbeiten müssen, weil es gibt halt Energiestoffwechsel und so Sachen, die brauchen alle Zellen. Aber es gibt viele Gene, die ganz spezifisch nur in bestimmten Zellen ausgeprägt werden.
Aber irgendjemand muss denen doch sagen, Jetzt hör mal auf, ein Auge zu sein, weil ja, sonst habe ich so ein riesiges Auge im Kopf.
Nee, ich meine, es werden eben in bestimmten, wenn die Keimzelle, die befruchtete Eizelle sich anfängt zu teilen, und dann entstehen letzten Endes daraus diese ganzen vielen Zelltypen, die es im Organismus gibt, dann passiert im Fortschritt dieser Zellteilung passiert ein Prozess, den nennt man Differenzierung. Das heißt, die Zellen differenzieren sich eben in bestimmte Zellen aus. Und das bedeutet, dass die Zellen nur bestimmte Proteine ausprägen, die anderen werden abgeschaltet. Da gibt es epigenetische Prozesse, wie man es nennt. Da werden ganze große Bereiche der DNA stillgelegt und nur bestimmte Bereiche sind aktiv. Also das ist eine riesen Biologie, die natürlich extrem wichtig ist, um die Biologie zu verstehen.
Ist diese riesige Biologie verstanden?
Also ich meine, sagen wir mal so, man versteht heute unendlich viel mehr, als man verstanden hat, als ich angefangen habe, Biologie zu studieren.
Wann war das?
Das war
irgendwann in den 50ern vermutlich.
30, ne? Ja, so Anfang der 50er Jahre, ja.
Was
also Ende der 50er Jahre, muss ich sagen. Okay. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre.
Ja. Was wusste man denn damals? Wusste man damals überhaupt schon die Dinge, die Sie mir jetzt erzählen?
Naja, also es war so, ich will Ihnen sagen, also da, zum Beispiel, also die ganze Genetik fing ja eigentlich überhaupt erst an mit Mendel, Gregor Mendel, der hat 1866.
Das war der mit den Fliegen, ne?
Nee, der hat mit Erbsen gearbeitet.
Erbsen.
Und der hat, das war ja wirklich ein Ultragenie, dieser Mensch. Der hat wirklich vollkommen er allein hat durch Kreuzungsexperimente an Erbsen hat er die Fundamentalgesetze der Erblichkeit und der Aufspaltung der Gene während der von einer Generation zur anderen entdeckt. Das war so unglaublich, dass das damals überhaupt niemand verstanden hat. Das wurde nicht verstanden. Und der Mendel wurde erst viele Jahre später wieder entdeckt. Und da hat man plötzlich rausgekriegt, dass der das alles schon gesagt hatte. Also der hat verstanden, dass überhaupt Merkmale vererbt werden und wie das passiert, dass es da dominante Erbgänge gibt und rezessive Erbgänge und so weiter und so weiter. Hat er Mendel alles verstanden. Und das war natürlich eine große Entdeckung, aber das irgendwie Schreckliche an der ganzen Sache war ja, dass man wusste ja gar nicht, was dieses genetische Material eigentlich ist.
Achso, er hat nur gesehen, es gibt bestimmte Ausprägungen, die gehen weiter und manche nicht.
Genau. Er hat nur Merkmale, die Vererbung von Merkmalen gezeigt.
Sozusagen phänotypisch konnte er
arbeiten. Ja.
Okay.
Aber er wusste nicht, was das genetische Material ist. Und dann wurden die Chromosomen entdeckt und die Leute fingen an, so gute Ideen zu entwickeln. Aber dann das eigentliche Experiment wurde gemacht 1944. Von einem Herrn, der hieß Oswald Avery in New York. Und der hat dann Bakterien ganz klar gezeigt, dass das Erbgut DNA ist und nicht Protein und nicht irgendwas anderes, sondern wirklich die DNA. Das war also ein massiver Durchbruch. Dann dauerte es noch bis 1953, dann kamen Watson und Crick mit der Doppelhelix.
Mhm.
Und als die Doppelhelix rauskam, das weiß ich auch noch, das war so ein kleines Nature Paper. Ich meine, das war einfach ein Donnerschlag. Da verstand man plötzlich, also im Grunde genommen verstand man da, wie Erbmaterial von einer Zelle zur anderen weitergegeben wird und wie die Sache funktioniert. Dann wurde geklärt der genetische Code, dieser drei Basencode. Das passierte so in den folgenden Jahren. Und dann kam nochmal die große Zeit, wo man gelernt hat, mit DNA zu arbeiten. Die sogenannte rekombinante DNA-Technologie wurde da erfunden. Da konnte man plötzlich Stücke von DNA spezifisch isolieren, Stücke des Genoms, und wieder zusammenflicken und wieder woanders reinstecken und so weiter. Also dann fing man an, auch zu sequenzieren. Man hat also Techniken gefunden, wie man die Basensequenz bestimmen kann. Und das waren aufregende Zeiten, muss man sagen. Und dann kam eben diese Idee des Human Genome Projects, des humanen Genprojekts.
Ja, das war, wo dann die Frankfurter Allgemeine noch den gesamten Code abgedruckt hatte.
Ja, ich kann
in einer Aussage habe mal.
Das wurde gemacht von 1984, ich habe mir es hier notiert, bis 2003. Dann 2003 kam der erste, nicht die komplette Sequenz raus, aber da kam die erste Karte, Sequenzkarte mit menschlichen Genoms raus. Und heute ist es halt so, ich meine, heute kennt man sehr viele Genome von sehr vielen verschiedenen Organismen. Die gesamte Basensequenz von 1 bis 10 hoch 9. Mhm. Das menschliche Genom hat ungefähr 2 Milliarden Bausteine, Basen. Und die kennt man nicht ganz, nicht alle Abschnitte, aber im Wesentlichen kennt man es.
Ist dann die Arbeit am menschlichen Genom im Grunde nichts anderes mehr als nachzugucken, was die einzelnen Basen so machen?
Also, ja, was die Gene machen.
Was die, ja.
Naja, ich meine, das ist halt, das sind halt 25.000 Gene.
Ja.
Und die arbeiten alle irgendwie zusammen und die bilden Komplexe und die machen Maschinen und das ist halt ungeheuer komplex und da versteht man einiges, aber da ist man weit davon entfernt, wirklich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.
Woran mangelt es denn noch? Also was wäre der nächste Durchbruch, den wir erzielen müssen,
also
um zu verstehen, wie es funktioniert
ist? Also ich glaube, das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Aber es ist im Grunde genommen so, dass der Bereich des Unwissens massiv ist. Und ich sage Ihnen einfach mal nur ein Beispiel. Es ist ja so, Krankheiten entstehen ja dadurch, dass irgendwas mit der Genregulation nicht in Ordnung ist.
Ja.
Oder vielleicht sind die Gene kaputt, oder irgendein Gen ist kaputt oder mutiert, irgendwie verändert. Oder es funktioniert nur noch halb, es macht nur noch halb so viel Protein, wie es machen soll und so weiter und so weiter. Und so weiter.
Gilt das auch für Schnupfen? Also die Erkältung?
Ja, das ist ja eine Infektion.
Also wir reden halt von Krankheiten,
die wir reden von Krankheiten wie, sagen wir mal, Krebs.
Krebs und sowas, okay.
Auch Geisteskrankheiten, Schizophrenie zum Beispiel,
ja,
und so weiter und so weiter. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit der genetischen Regulation. Die meisten Krankheiten, die man heute kennt, sind Krankheiten, bei denen viele Gene betroffen sind. Und wenn Sie so, sagen wir mal, so eine sehr schwierige Sache in Angriff nehmen, wie zum Beispiel Schizophrenie,
ja,
da hat man heute das ist auch neu, man hat jetzt also hunderte von Genomen sequenziert von gesunden versus schizophrenen Patienten und man findet einfach keine dramatischen Gene, wo man gesagt, das hier ist es jetzt wirklich,
ja,
sondern man findet Hunderte von Lozi, Genlozi, die etwas verstärkt, sagen wir mal, in Kranken versus Gesunden ausgeprägt sind. Aber da kann man genetisch irgendwie gar nichts machen. Das ist so unverstanden.
Warum kann man da genetisch nichts machen? Also ich meine, naive Vorstellung ist jetzt, naja, dann nehmen wir da die kranken Teile raus, also die nicht richtig arbeiten, und setzen ordentliche ein.
Ja, das.
Abgesehen davon, dass daraus nicht ein neues Gehirn wächst, jetzt schlagartig.
Die ganze Krankheit kommt irgendwie von der Interaktion von Genen.
Ja.
Da können Sie nicht einfach irgendwas rausnehmen oder was.
Ja, verstehe. Ja.
Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Also ich könnte was rausnehmen, was reintun und müsste dann wieder gucken, ja, was passiert denn als nächstes.
Wie interagiert das mit anderen Genen und so? Das ist vollkommen, das ist einfach gar nicht handhabbar. Insofern, da steckt die Erkenntnis, die man hat, wirklich in Kinderschuhen. Und dann, wo Sie gerade Infektionen erwähnen, also wenn man eine Infektion kriegt, dann reagieren darauf nicht nur eine Zelle im Immunsystem, sondern da gibt's antikörperbildende Zellen und da gibt's T-Zellen, die machen direkte Attacke von infizierten Zellen im Körper und dann werden Botenstoffe, Proteine ausgeschüttet, die regulieren irgendwelche anderen Zellen, die jetzt auch wieder aktiviert werden und so weiter und weiter. Das ist ein höchst kompliziertes Geschehen, was da abläuft, was man anfängt zu verstehen, aber das ist also, da stecken wir überall noch in Kinderschuhen. Man versteht eine ganze Menge heute, aber also den Organismus sozusagen wirklich zu kapieren, was da vorgeht, da sind wir weit von entfernt.
Das heißt, Sie haben eine riesige Stadt, Ihnen fehlt aber das Navigationsgerät.
Ja, also da ist noch eine Stadt auch noch relativ einfach zu gegenüber so einer Zelle. Mhm. Das ist ja ungeheuer kompliziert, was da abläuft. Also wir sind alle bescheiden.
Ja.
Wir verstehen noch nicht viel. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen. Es gibt ja auch Krankheiten, die werden wirklich durch einen Gendefekt hervorgerufen. Mhm. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Hämophilie, Bluterkrankheit.
Ja.
Da gibt es ganz bestimmte Gendefekte, wo man weiß, dieses Gen ist defekt. Und wenn man dieses Gen reparieren würde, dann wäre die Krankheit geheilt. Okay? Diese Krankheit gibt es auch. Und zwar gibt viele solche. Es gibt, ich glaube, im ganzen heutzutage 6000 monogene Krankheitssyndrome, bei denen weiß man wirklich, welches Gen es ist. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, bei wenn Sie denken an AIDS-Krankheit, ja. HIV-Infektion, da gibt es ja auch, sagen wir mal, es gibt auf den Zellen einen Rezeptor, über den das HIV, das Virus in die Zellen reinkommt. Mhm. Und da gibt es Leute, die haben eine Variante von dem Rezeptor, eine genetische Variante, bei denen kann das HIV-Virus nicht in die Zellen rein. Das heißt, die Leute sind immun, natürlich immun.
Ah, natürlich immun. Natürlich, das heißt, immun. Man müsste sich einfach nur deren DNA angucken.
Jetzt, da wir wollen ja über die heutigen Zeiten reden.
Ja.
Es ist so, dass heute schon eine klinische Studie gibt, nicht in Deutschland, sondern ich glaube ich weiß nicht genau, wo es ist, es könnte Australien vielleicht, bin ich ganz sicher. Aber es gibt eine Studie, wo man im hämopoetischen System, also im Blutsystem, diesen mutierten Rezeptor eingebaut hat anstelle des normalen, wo man das normale Gen ausgetauscht hat gegen diese natürliche Variante, die es in Menschen auch gibt.
Ja.
Und da sind jetzt, glaube ich, 80 Patienten gibt's, bei denen man das gemacht hat. Und die werden jetzt getestet, die müssten da so eigentlich alle resistent sein gegen HIV.
Wahnsinn.
Also das ist schon Realität heute. In der Klinik, das wurde gemacht mit diesem berühmten CRISPR-Cas-System, über was wir wahrscheinlich noch ein bisschen reden werden, als somatische Zelltherapie, so nennt man das.
Wo baut man denn dieses neue Gen ein? Also das verstehe ich irgendwie, weil das muss sich doch über meinen gesamten Körper oder durch meinen gesamten Körper verbreiten, diese Neuinformation, die ich da einbringe.
Also es ist ja so beim Blutsystem, hämophagischen System, das HIV-Virus geht ja in Zellen des Immunsystems rein.
Ja.
Okay. Dieses ganze Immunsystem, das gesamte hämopoetische System, entsteht aus sogenannten Stammzellen.
Ja.
Die heißen hämatopoetische Stammzellen. Die sitzen im Knochenmark und die können im Prinzip das gesamte, alle Zellen im hämatopoetischen System generieren. So zum Beispiel, wenn sie die Zellen kaputt schlagen durch Bestrahlung oder durch irgendwelche zytostatische Mittel, dann können sie durch Gabe von neuen Stammzellen können sie das System rekonstituieren, wie man sagt. Sie können einen Neustart machen.
Ja.
Und das funktioniert also wirklich sehr gut. Das wird ja übrigens auch.
Das ist die Chemotherapie ist doch im Grunde wäre das eine Erweiterung einer Chemotherapie.
Ja, das ist so eine Art von Chemotherapie, wo man die Stammzellen eben abtötet.
Ja.
Und das wird ja in der Klinik übrigens heute auch schon, das wird ja gemacht. Zum Beispiel bei bestimmten Krebskrankheiten, sagen wir mal multiples Myelom. Das ist eine Krebserkrankung von antikörperbildenden Zellen. Da ist eine Therapie, die gemacht wird, wenn andere Therapien nicht mehr helfen, dass man das gesamte hämopoetische System eliminiert und man rekonstituiert mit gesunden Stammzellen. Und dann entsteht das funktioniert im Allgemeinen wirklich sehr gut. Und wenn man schafft, da drin, dass die Tumorzellen jetzt alle auch weg sind, dann können die Leute damit überleben. Und das hat man gemacht bei den Patienten mit dieser, wo ich Ihnen gerade erzählt habe, bei dieser HIV-Infektion.
Ja.
Da weiß ich nicht genau, wie die Leute es gemacht haben. Ich würde vermuten, dass man nur einen Teil des hämopoetischen Systems sozusagen geheilt hat, in Anführungszeichen, durch Korrektur des Gens in den Stammzellen. Und dann machen die Leute eben jetzt diesen mutierten Rezeptor auf vielleicht nicht allen Zellen, aber einem guten Teil der Zellen im hämopoetischen System. Und dann sind jedenfalls diese Zellen resistent gegen die Virusinfektion.
Wie muss ich mir das technisch vorstellen? Also wird mir dann neues Knochenmark injiziert?
Ja, ja,
oder?
Ja. Okay, das. Ja, also neue Knochenmarkszellen. Nicht das ganze Knochenmark, aber die Stammzellen.
Ja. Aber das können ja nur wenige sein. Also angenommen, ich habe im Körper ein Liter Knochenmark, keine Ahnung, und bekomme dann 10 Milliliter injiziert. Woher weiß der Rest, dass er sich gemäß der neuen Information zu verhalten, weil keine alte mehr da ist.
Ich will Ihnen sagen, wenn im hämopoetischen System zu wenig Zellen da sind, dann werden Signale geschickt an die Stammzellen, dass die mehr Nachkommenschaft machen müssen.
Ah, okay. Und wenn
Bedarf ist, dann machen die Stammzellen Nachschub.
Und wenn da jetzt nur die neuen drin sind,
machen die Neuen das.
Und wenn ich jetzt nicht in so einem System wie dem Blutsystem bin, sondern, weiß ich nicht, irgendeine andere Krankheit habe, wie tausche ich da Zellen aus? Also zerschieße ich dann die Leber und bringe neue Leberzellen?
Ja, rein? Also sagen wir mal, es gibt da, das sind alles Sachen, die kann man nicht pauschal, da gibt es keine Wundermittel, die immer die gleichen sind. Es ist zum Beispiel so, sagen wir mal, wenn Sie eine Bluterkrankheit haben, dann guckt man nach, was für ein Typ Bluterkrankheit das ist, und dann guckt man nach, welches Protein bei Ihnen, welcher Eiweißkörper, der bei Blutgerinnung wichtig ist, fehlt bei Ihnen.
Mhm.
Okay. Und dann würde man jetzt versuchen, und da ist es auch schon so, da laufen schon klinische Studien jetzt, da versucht man dann, das intakte Gen irgendwo in Zellen reinzubringen, wo es einfach nur ausgeprägt wird.
Ah.
Es muss ja nicht unbedingt an der richtigen Stelle sitzen. Es muss ja nur irgendwo sitzen, wo es ausgeprägt wird und das Protein gemacht wird.
Also den Keim der Revolution in die Gesellschaft tragen, sozusagen.
Ja,
dass man einfach sagt, hier, guck mal, das geht auch, und dann überlegt sich
der Organismus. Man versucht, an eine Stelle zu setzen, wo eben auch viel Genexpression passiert.
Ja.
Das heißt, dann ist das ja, dann ist ja das Ziel erreicht eigentlich. Und das ist so, dass man heute mit diesen modernen Geneditierungstechniken kann man das im Prinzip machen. Es ist alles noch nicht so ganz hundertprozentig fantastisch, aber da herrscht eine ungeheure Aufbruchsstimmung jetzt.
Wann wäre es denn hundertprozentig fantastisch?
Naja, also da müssen wir jetzt auf diese Editierungstechniken im Detail eingehen. Mhm. Das können wir natürlich machen. Es gibt heute so, also früher war das so, dass man, wenn man ein bestimmtes Gen treffen wollte und irgendwie korrigieren, dann war das sehr schwierig. Man kann das machen. In Mäusen wurde das, also haben wir das alle gemacht, seit Jahrzehnten schon. Aber es war eine sehr schwierige Technik, weil es immer seltene Ereignisse waren. Man kann das mal in eine Zelle hinkriegen und dann muss man aber die Zelle selektionieren und da muss man dann, das kann man nicht so, als Therapie in der Klinik war das irgendwie nicht so richtig machbar.
Ist das was Sie unter dem Mikroskop machen?
Nein.
Das ist noch ja, viel kleiner. Ja?
Mikroskop auch, aber das dreht sich im Wesentlichen um genetische Techniken, die man in Zellkultur gemacht hat und dann also zum Beispiel in Mäusen macht man das so, dass man, embryonale Stammzellen gibt, die kann man in Kultur halten, in Zellkultur. Mhm. Und dann kann man aus den Zellen Mäuse machen. Mhm. Man kann die Zellen transferieren in bestimmte Embryonalstadien von Mäusen und dann kann man letzten Endes daraus eine ganze Maus generieren. Und da kann man, wenn man dann in einer solchen Zelle mal geschafft hat, ein Gen zu korrigieren, dann kann man eine Maus machen, in der das Gen korrigiert ist.
Und wie korrigieren Sie das?
Ja,
also Sie gehen ja nicht rein mit dem Besenfegen aus.
Das macht man, da gab es eben damals Anfang der 90er Jahre den ersten großen Durchbruch. Da hat man nämlich gelernt, dass man, das Problem ist ja, wie findet man so ein Gen eigentlich? Wie kann man das finden?
Wie kann man es finden und wenn man es gefunden hat, wie fasst man es an und tauscht es aus?
Wie kann man es finden? Und das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Man findet es mit einem DNA-Stück, mit einem Stück genetischem Material, was komplementär ist zu dem Gen.
Und fährt so lange dran vorbei, bis der Reißverschluss passt.
Und dann tut man es in die Zelle rein und manchmal findet das Ding den richtigen Platz. Und wenn jetzt das Stück, was man reingesetzt hat, die richtige Sequenz hat gegenüber der etwas fehlerhaften Sequenz des Gens im Genom, dann passiert manchmal so ein Prozess, der heißt Rekombination. Mhm. Und da wird das eine Stück ausgetauscht gegen das andere. Und wenn das passiert, dann hat man's. Okay.
Das heißt, im Grunde müssen Sie, wenn Sie sowas machen wollen, immer, ich versuche das immer in meine Welt zu übersetzen, machen Sie einen Schrotschuss und hoffen, dass ein Körnchen getroffen hat?
Naja, aber es ist schon gezielt. Also das findet sich dann letzten Endes durch Homologie.
Ja.
Das ist schon ein gezielter Schuss. Aber man trifft halt nur selten. Es passiert nur selten.
Ja.
Und dass dann auch noch Rekombination passiert, das passiert nochmal wieder sehr selten. Insofern, die Häufigkeit von solchen Ereignissen damals in den 90er Jahren war 1 in 1 Million, 1 in 100.000, irgend sowas. Das kann man ja als Therapie nicht benutzen. Das kann man benutzen, um Mäuse zu machen, die jetzt ein anderes Gen haben.
Ja.
Aber das kann man nicht benutzen in medizinischer Therapie. Und da ist es eben so, dass man dann über die Jahre seitdem hat man es hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt hat man so ein Instrument entdeckt, da kann man wirklich mit sehr hoher Häufigkeit gezielte Mutationen in Zellen reinbringen. Das ist eine neue Revolution. Da gibt es verschiedene Systeme, aber es gibt dieses CRISPR-Cas-System.
Dafür hat es fast einen Nobelpreis gegeben.
Dafür wird es bestimmt mal einen Nobelpreis geben. Das ist so eine Methode, die ist eigentlich, im Grunde genommen ist auch ziemlich logisch so. Also man hat eine Sache nämlich gelernt, das kam so irgendwann nach 2000, um 2000 rum. Mhm. Da hat man gelernt, dass dieser Prozess der Rekombination, den ich Ihnen gerade gesagt habe, wo eingeführte DNA in die Zelle, reingesteckte DNA ins Genom rekombiniert wird, wirklich reingeht, dass man das sehr stark erhöhen kann. Und also wenn ich sage sehr stark, das heißt jetzt wirklich, also viele Größenordnungen sozusagen, hunderttausendfach erhöhen kann oder so. wenn man an der Stelle in die DNA einen Bruch einführt.
Ah.
Also wenn man die DNA bricht an der Stelle, wo man was reinstecken will, dann versucht die Zelle ja, diesen Bruch zu reparieren natürlich, weil sonst ist sie ja tot.
Ja.
Und da versucht sie alles. Und wenn da gerade ein
passendes
Stück anbietet, dann geht das da rein. Und zwar mit sehr hoher Frequenz. Und als man das entdeckt hatte, dann war die einzige Frage eigentlich nur noch, wie kann man jetzt an bestimmte Stellen in der DNA
einen Bruch machen,
reinsetzen? Wie schafft man das, dass man nur an einer Stelle einen Bruch macht?
In der Rückschau eine unglaublich banale Idee.
Eigentlich banal, weiß ich nicht, aber einfach.
Ja, offensichtlich. In der Rückschau.
Ja. Ja, und dann kam eben diese unglaubliche Geschichte, dass nämlich die Leute in Bakterien eine Art von bakteriellem Immunsystem entdeckt haben, womit die Bakterien fremde DNA, die durch Bakteriophagen, also Viren, in die Bakterien reinkommt, wie die Bakterien die zerschneiden können. Und zwar die Bakterien haben also eine Sache entdeckt, die ist wirklich bemerkenswert. Nämlich, wenn ein Bakterium mal so ein Virusinfektion abgekriegt hat, dann und überlebt hat, dann wird in der Bakterienzelle DNA von diesem kleine Stückchen DNA von diesem Virus werden in die eigene DNA eingebaut. Und wenn dann so ein Virus nochmal in die Bakterienzelle kommt, dann reagiert die Zelle darauf und liest diese ganzen, transkribiert diese ganzen Stückchen DNA und benutzt das, um das Virus abzutöten. Und zwar, das passiert durch einen Mechanismus, wo diese kleinen Stückchen RNA jetzt, die von diesen inkorporierten viralen DNA-Stückchen kommen, dass das mit einer Nuklease, mit einer Bakterienschneide, mit einem Bakterienschneideenzym zusammen sich lagert und dann die Virus-DNA schneidet. Und dann ist das Virus kaputt.
Ja.
Das heißt, das Bakterium hat eine richtige Immunreaktion entwickelt, mit der es sich gegen eine Neuinfektion von einem Bakteriophagen schützen kann. Und da haben die Leute, und das ist sozusagen das ist dann die Revolution, die passiert ist in den Säugerzellen. Dann haben die Leute herausgefunden, man kann dieses Enzym, das kann man einfach in Säugerzellen ausprägen. Das funktioniert ja genau wie in Bakterien. Mhm. Und man kann das Enzym einfach mit einer RNA zusammenlagern.
Ja.
Und wenn die RNA komplementär ist zu irgendeinem Stück der menschlichen DNA des menschlichen Genoms, dann wird das Enzym sozusagen an die Stelle transportiert und schneidet es.
Das ist ja.
Also jetzt kann man sozusagen jedes beliebige Gen im menschlichen Maus, Reis, Schweine, Rindergenom ansteuern, kann da einen Schnitt machen. Und wenn man dann und dann wird an der Stelle entweder das Gen inaktiviert, wird repariert, aber irgendwie schlecht, wird so zusammengeflickt irgendwie, dann ist das Gen im Allgemeinen kaputt. Oder man kann eine intakte DNA da reintun und kann das da an die Stelle reinsetzen lassen.
Also im Grunde habe ich so ein Rundum-Sorglos-Paket, das bringe ich einfach in die Zelle ein, es wird an der richtigen Stelle schneiden, es hat direkt die neue, von mir gewünschte Sequenz da drin. Und
ja.
Also jetzt, das klingt wie die Lösung aller unserer Probleme.
Jetzt warte auf, das ist fantastisch. Und übrigens, es wird ja auf breitester Basis im Augenblick schon gemacht. Also die Leute machen ständig Genkorrektur jetzt in allen möglichen Organismen. Fliegen, Mäusen, Pflanzen, Tomaten. Das funktioniert überall.
Und stoßen die dabei auf irgendwelche Widerstände, auf irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten? Oder ist das tatsächlich so ein bisschen der Stein der Weisen?
Ich wollte die Schwierigkeiten sagen. Die Schwierigkeiten sind folgende. Das, was noch, wenn die Zelle so einen Bruch in der DNA abkriegt, ja, dann muss die Zelle das reparieren, sofort. Weil wenn die Zelle den Bruch hat und würde sich teilen wollen, dann geht's nicht. Mhm. Die DNA ist gebrochen, das funktioniert nicht. Deswegen muss die Zelle sofort reparieren. Okay? Die Zelle hat eine Unzahl von Reparaturmechanismen entwickelt, um effizient DNA-Schäden zu reparieren. Mhm. Okay. Die beiden hauptsächlichen Wege, die es gibt, sind zwei. Der eine heißt nicht homologe Endverbindung. Und das heißt einfach, dass die Zelle irgendwas da flickt, irgendwelche Basen reinsetzt und das Ding einfach wieder zusammenfliegt.
Hauptsache die Lücke ist zu.
Das passiert in den meisten Fällen so. Und wenn das passiert, dann ist zwar die DNA wieder ohne Bruch, aber das Gen, was da lag, das ist meistens nicht mehr aktiv. Mhm. Weil da sind jetzt die Aminosäuren nicht mehr richtig kodiert und das ist also, das funktioniert nicht mehr. Das ist dann sowas, das nennt man Knockout. Mhm. Ein Gen-Knockout.
Knockout-Mäuse.
Knockout-Mäuse, genau. Okay. Also da ist ein Gen ausgeschaltet. Das ist natürlich sehr interessant, oft für wissenschaftlich gesehen, was passiert da eigentlich, warum braucht man so ein Gen und so weiter und so weiter. Das ist eine Riesenwissenschaft, die darauf entstanden ist. Aber natürlich, wenn man jetzt über Geneditierung redet, also man will jetzt, sagen wir mal, irgendwas korrigieren, präzise korrigieren, dann geht das nicht so. Was man braucht, ist der zweite Reparaturweg. Und das ist der, dass man, das, was ich Ihnen erzählt habe, über Rekombination ein komplementäres Stück DNA da reinsetzt, passgenau. Und dann hat man sozusagen die Sache exakt repariert. Und das, oder korrigiert. Und das funktioniert auch bestens, aber nur leider mit niedriger Frequenz. Selten.
Okay.
Meistens wird nicht homologe Endverbindung gemacht. Manchmal wird gemacht Homologie vermittelte Reparatur. Das wäre das, was man will. Und im Augenblick sind einfach die Leute dran, Wege zu finden, wie diese Homologie vermittelte Reparatur verstärkt wird und die nicht homologe Reparatur unterdrückt. Und das funktioniert schon. Ich habe selbst in meinem Labor mit Mitarbeitern so Experimente gemacht, auch publiziert sogar schon, wo man das Verhältnis also wirklich drastisch ändern kann. Und man ist auf dem besten Weg. Also das ist so ein Problem, das muss man halt bearbeiten. Das wird man schon irgendwie hinkriegen. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, und da gab es ja große Debatten im Feld, Riesenartikel und Polemiken. Ist natürlich so, wenn dieses CRISPR-Cas-System, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären, wenn man das macht, das ist natürlich nicht hundertprozentig immer nur an der richtigen Stelle. Weil das Genom ist so groß, da gibt es ähnliche Sequenzen irgendwo anders, off-targets, wie man es nennt, also das Ding geht nicht ans richtige Ziel, sondern es geht irgendwo anders hin. Und wenn es da schneidet, dann passiert halt irgendwas, was man eigentlich nicht gewollt hat.
Ja.
Also man muss irgendwie erreichen, dass die Technik so genau wird, dass dass Fehler nicht passieren.
Ja.
Und da muss man sagen, da hat man auch gedacht am Anfang, das ist ja ganz schlimm, das Genom ist so groß und da sind so viele ähnliche Sequenzen drin und so weiter und so weiter. Aber inzwischen haben die Leute schon, da gibt es jetzt Publikationen, wo die Leute etwas veränderte Schneideenzyme machen durch auch wieder durch genetische Manipulationen, die viel genauer arbeiten als die, die man vorher kannte. Es gibt jetzt schon Publikationen, da sagen die Leute, da sind praktisch keine Off-Target-Effekte mehr da. Es schneidet nur noch an der richtigen Stelle. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Problem, das ist in absehbarer Zeit, wird das auch gelöst.
Das klingt so, ja.
Und ich glaube nicht, dass es sozusagen so ein fundamentales Problem ist. Man muss ja auch noch eine Sache dazu sagen, man kann, also wenn man so an Stammzelltherapie denkt, also wie zum Beispiel bei diesen hämopoetischen Stammzellen oder Muskelstammzellen oder so, oder auch zentral nervösen Stammzellen, dann wird man ja die Zellen in der Hand haben und man kann die Zellen ja testen, nachdem man die Mutagenese, nachdem man mutiert hat, ob das wirklich,
ja, und da,
ob das wirklich intakt ist oder ob das nicht intakt ist. Also man hat ja eine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Jedenfalls sehr weitgehend. Es ist ja heute so unglaublich, die Technologie ist ja so entwickelt. Man kann ja heute, früher hat man immer, wenn man mal ein Gen sequenziert hat, hat man gedacht, man ist schon ganz toll. Heute ist das so, wenn Sie, sagen wir mal, eine Mausmutante machen, dann lassen Sie einfach das ganze Genom sequenzieren. Das dauert 2 Tage. Die Kosten davon sind erheblich runtergegangen.
Ist das was, ein Automat, der das macht? Da
werfen wir eine Zelle rein?
Das sind
Maschinen, die DNA sequenzieren.
Wie machen die das?
Ja, das ist halt eine ganze Welt. Ich meine, darauf basiert das ganze Humangenom-Projekt auf diesen Sequenziermaschinen. Die Sequenziermaschinen entwickeln sich heute in einer rasanten Weise. Es gibt jedes Jahr eine neue Maschine. Nicht eine, sondern viele. Es gibt viele verschiedene Prinzipien, nach denen das passiert. Ein Prinzip ist zum Beispiel so, dass man die DNA, dass man sozusagen direkt verfolgt, mikroskopisch, mit Lichtblitzen, wenn an der DNA eine Base am Gegenstrang eine neue Base inkorporiert wird. Dann gibt es so einen Lichtblitz und das wird registriert.
Ah, über einen Detektor kann
man das. Das geht mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und also mit einer unwahrscheinlichen Präzision. Und man kann also ganze Genome heute eben sequenzieren. Das ist kein Problem mehr. Früher, das Human Genome Project hat 20 Jahre gedauert, aber heute ist das sozusagen gängige Technologie. Läuft so. Man hat ja Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Insofern, ich war ja neulich auf diesem, es gab ja so ein Meeting, eine Konferenz im Dezember in Washington, in den USA, Washington DC, an der National Academy. Das war ein Riesenmeeting. Das hieß der internationale Gipfel über Geneditierung. Da kamen die amerikanische Akademie hat das gemacht, die chinesische Akademie, die britische Akademie waren Vertreter von allen anderen Akademien da, auch aus Deutschland, Leopoldina. Das war ein Expertenmeeting, wo also sozusagen die ethischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Aspekte der Geneditierung bei Menschen diskutiert wurden, okay. Und es war also ein super Meeting, das war ganz toll. Ich war selbst übrigens daran beteiligt. Ich hatte nämlich die Ehre, den Einführungsvortrag zu halten über die Geschichte, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
Ja.
Das war auch sehr interessant, das sich mal wieder so vor Augen zu führen, diese unglaubliche Geschichte. Aber was sozusagen der Schlussstrich unter dieses Meeting war, irgendwie vollkommen klar. Das war der, dass da eine Woge auf uns zukommt von interessantester medizinischer Anwendung. Das ist also ein Riesenfeld, was sich da ergibt. Und zwar, was basiert auf der genetischen Veränderung, Reparatur von Genen in somatischen Zellen. Also zum Beispiel in Stammzellen. Also in einem Patienten. Und beschränkt auf den Patienten.
Also, individuelle Medizin sozusagen.
Also da passiert also eine Revolution.
Ja.
ich sage Ihnen ein Beispiel noch, gerade sind erschienen in Science, einem von den großen Journalen, sind erschienen drei Arbeiten, wo drei Gruppen parallel praktisch, also ganz ähnliche Experimente gemacht haben über eine Krankheit, die viele Leute kennen, nämlich die Duchenne'sche Muskeldystrophie. Mhm. Das ist also eine schreckliche Krankheit, die gar nicht so selten ist, wo die Patienten aufgrund von einer Punktmutation in einem Gen eine Muskelschwäche haben. Und wenn man diese Punktmutation kuriert, dann entwickeln sich die Muskeln normal. Und was diese Leute da gemacht haben, die haben noch nicht Therapie gemacht in Menschen, aber die hatten ein Mausmodell,
ja,
in dem genau dieselbe Mutation in der Maus ist. Und diese Mäuse haben genau dasselbe, was die Menschen haben, nämlich die haben schwache Muskeln und ja, können nicht richtig operieren. Und da haben diese Leute haben da mit diesem CRISPR-System in der Maus diese Mutation korrigiert. Natürlich nicht in allen Muskelzellen, aber in der guten Fraktion, guten Teil der Muskelzellen. Und die Mäuse haben wirklich wieder erstarkte Muskeln bekommen. Konnte man messen. Die Muskeln bildeten jetzt wieder, waren wieder kräftiger. In diesen Arbeiten wurde das gemacht von der einen Gruppe in sogenannten Muskelstammzellen und die anderen Gruppen haben es gemacht einfach direkt in die differenzierten Muskeln, in differenzierten Muskelzellen. Und ich meine, also das kann man heute noch nicht in Menschen machen, aber...
Warum nicht?
Also man muss halt... In der Medizin muss man halt sehr hohe Standards anlegen.
Ja. Klar.
Also, aber es ist so, wenn man sich vorstellt, man wäre ein Duchenne-Patient und man würde das lesen.
Ich würde als nächstes also, zum MDC fahren und sagen, hier, ja, mach genau, das mal mit mir.
Ganz genau. Also ich will damit eigentlich nur sagen, das ist so eine Sache, die steht irgendwie vor der Tür.
Ja.
Das ist so. Und es war halt die große Debatte in Washington bei diesem Meeting war eigentlich gar nicht das, sondern da hat man gesagt, das ist klar, dass das kommt. Da gibt's ja viele Anwendungen, Sichelzellanämie, da laufen überall schon, also in vielen Fällen laufen schon klinische erste Studien, um das zu machen.
Hauptsache Punktmutation, habe ich verstanden.
Naja, also hauptsächlich in Fällen, wo wirklich ein Gen
ja,
eine Krankheit macht.
Ja.
Ein Gen verändert, das macht die Krankheit. So wie das eine Multigen-Angelegenheit wird, wird die Sache sehr, sehr schwierig. Das
ist also, aber es ist dann vermutlich auch nur noch eine Frage ja, der Zeit.
Nee, aber also das da bin ich sehr vorsichtig. Ich meine, das wird sofort extrem kompliziert. Aber es gibt halt viele Fälle, wo solche Krankheiten wirklich da sind. Es gibt ja diese Krankheiten.
Ja.
Und dann kommt Krebs und da gibt es dann diese Onkogene und da gibt es manchmal Onkogene, von denen man weiß, die sind ganz entscheidend für die Tumorzelle so, und so weiter und so weiter. Es gibt ja so viel. Aber die große Debatte passierte eigentlich bei diesem Meeting über die sogenannte Keimbahntherapie.
Mhm.
Also wie ist denn das jetzt, wenn man menschliche Keimzellen korrigiert? Dann ist ja... Also das ist ja eigentlich ideal. Man, sagen wir mal, Huntington-Krankheit, ja, da ist ein Gen auch, korrigiert das. Müsste der Huntington eigentlich weg sein.
Ja.
Aber natürlich, dann macht man was man ganz anderes hat, was man macht bei dieser somatischen Zelltherapie. Nämlich dann macht man eine Therapie, die dann in die menschliche Generation weitergeht.
Ja.
Das ist dann nicht mehr beschränkt auf den Patienten, den man behandeln will.
Stimmt, ich vererbe das dann ja auch wieder.
Das wird dann, das geht dann in die menschliche Keimbahn. Da fängt man an, die menschliche Keimbahn zu verändern. Und das, da ist also im Augenblick ganz klar die Meinung, dass Das geht im Augenblick nicht, das kann man nicht machen.
Technisch nicht oder moralisch?
Technisch könnte man wahrscheinlich, ja, also technisch ist auch schwierig, aber kann ich Ihnen gleich erzählen, aber im Prinzip technisch kann man das machen, natürlich. Oder? Aber es ist halt so, da will man wirklich ganz sicher sein, dass man nur das macht, was man wirklich machen will und nicht irgendwas anderes noch, weil das
sonst habe ich in der übernächsten Generation mehr, möglicherweise wieder eine.
Das ist ja dann wirklich unabsehbar. Und außerdem muss man natürlich vermeiden, dass er, und das muss man bei somatischen Zelltherapie übrigens auch, man muss ja vermeiden, dass nicht zufälligerweise irgendwas getroffen wird, was also schlimme Folgen hat. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie ein Onkogen, ein Krebsgen aktivieren oder ein Tumorsuppressorgen, wie man den inaktivieren, dann kriegen sie vielleicht was raus, was sie gar nicht wollen. Also da sind sehr ernsthafte Probleme, und im Augenblick ist die Meinung vollkommen klar, dass nämlich Keimbahntherapie darf nicht gemacht werden.
Darf nicht gemacht werden, weil wir die Folgen noch nicht
abschätzen können. Und dann kommt ja noch, das hat ja auch noch viel weitere Aspekte. Also ich sage Ihnen Nummer zwei. Der eine Aspekt ist der, ich habe Ihnen ja erzählt, diese beiden Reparaturmechanismen. Der eine, der eigentlich Gen-Knockout macht, und der andere, wo man was korrigiert. Okay? Und dann haben sich ja in der Zelle immer zwei Kopien von jedem Gen. Mhm. Die Menschen sind ja diploid, wie man sagt. Sie haben also zwei, ein Gen vom Vater, ein Gen von der Mutter. Also alle Gene sind zweifach da.
Ja.
Wenn Sie jetzt das eine sogar richtig repariert haben, mit dieser Homologie vermittelten Reparatur, so ist wirklich korrigiert, dann das andere könnte gut vielleicht jetzt einfach durch diesen anderen Reparaturpathway inaktiviert sein. Wenn Sie das jetzt in der Keimbahn machen, dann geben Sie immer mit dem korrigierten Gen zusammen eins weiter, was inaktiviert ist. Das ist ja inakzeptabel.
Absolut.
Also Sie müssten es so machen, dass auf beiden Kopien homolog repariert wird. Das ist im Augenblick ein großes Problem. Das kann man im Augenblick eigentlich nicht erreichen. Das wird man mal erreichen können, aber im Augenblick kann man das nicht erreichen. Und dann das andere, was ganz anderer Punkt, der betrifft unser Unwissen, weil ich Ihnen vorhin versucht habe zu erklären, unser Unwissen eigentlich, unser sehr großes Unwissen über die ganze Komplexität der genetischen Regulation. Das ist halt, also ich sag Ihnen mal ein Beispiel nur, was wirklich so ein bisschen knallig, das Beispiel, aber es ist ein Fakt. Und zwar, wenn man diese Rezeptor, bei dem HIV-Virus, wo man diesen Rezeptor mutieren kann, nicht mutieren eigentlich, sondern man kann ihn so verändern, dass er eine bestimmte Form hat, die auch in bestimmten Menschen sowieso schon auftritt. Das ist eigentlich eine existierende Variante. Wenn man diese Variante hat, dann kriegt man kein AIDS mehr. Mhm. Aber für West Nile Fieber, das ist auch eine Viruskrankheit. Ja. Da ist die Empfänglichkeit aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht genau weiß, da ist die Empfänglichkeit verstärkt.
Oh.
Das heißt, diese Leute, wenn die jetzt in eine Gegend kommen, wo West-Nil-Fieber abundant ist, dann haben die potenziell ein Problem. Und das sind halt so Sachen. Man versteht halt heute manchmal wirklich sehr genau, was so ein Gen macht, aber in vielen Fällen ist das halt komplex.
Ja.
Wissen Sie, wenn Sie Bluterkrankheit haben und Sie machen Faktor 9 nicht mehr, Faktor 9 ist für die Blutgerinnung essentiell. Wenn Sie jetzt eine Reparatur machen, dass Faktor 9 wieder gemacht wird, also da würde jeder sagen, okay, also das ist wirklich, das ist vollkommen klar, das sollte man machen, das ist nur nützlich.
Sollte man das auch in der Keimbahn machen?
Nee, da,
könnte
da,
man das überhaupt?
Ja, man könnte es im Augenblick bei Menschen nicht richtig machen, wegen dieser Problematik der Inaktivierung und Reparatur. Aber Es ist so, dass im Augenblick der Konsensus wirklich ist, das muss man wirklich sagen, der Konsensus von allen diesen Leuten, die da auf diesem Meeting waren, das waren auch zum Beispiel die chinesische Akademie. Das war wirklich breit getragen. War, dass man heute Keimbahntherapie einfach nicht erlaubt werden kann. Es gibt kein Gesetz, da war ja immer diese Frage des Moratoriums. Mhm. Soll man so ein Moratorium machen? Das hat man früher mal gemacht bei der Gentechnik, mhm, in Asilomar vor vielen Jahren. Das war eigentlich
Klonierung
Folge, und sowas, dass, ne? dass man das erstmal ein Moratorium macht, bis man weiß, dass es wirklich sicher ist. Das war eigentlich, dieses Meeting in Washington war eigentlich ein Asilomar 2 sozusagen, nächste Stufe. Die Leute waren fast unisono gegen Moratorium. Und zwar aus dem Grund, dass wenn man so ein Moratorium macht, dann wird die Forschung auch einfach eingeschränkt.
Ja.
Und das ist irgendwie sehr gefährlich, weil man wird so ein Moratorium irgendwie nie mehr los.
Irgendjemand das wird es sowieso
und brechen. Und dann macht es doch jemand genau. Und irgendwie, da schafft nur Grauzonen.
Ja.
Es ist ja so, dass heute in Deutschland wir Keimbahntherapie sowieso vollkommen ausgeschlossen, verboten ist, gesetzlicher verboten. Mhm. Ist in vielen anderen Ländern auch verboten und in vielen Ländern ist es einfach praktisch verboten, weil die Leute, wenn sie mit dem menschlichen Keimen arbeiten wollen, immer Genehmigungen brauchen. Und das wird halt im Augenblick nicht gegeben. Also ich glaube nicht, dass es da auch eine echte Problematik gibt. Es gibt ja so Leute immer, die sagen, also heute, dann werden Leute mit blauen Augen gezüchtet und die genau. Intelligenz kann man ja auch vielleicht noch ein bisschen aufputschen. So, ich glaube, das ist im Augenblick vollkommen irreal. Das ist irgend so ein Gespenst, was es eigentlich gar nicht gibt, weil keiner es macht. Es kommt noch eine Sache dazu. Diese ganze Keimbahntherapie. Ich war jetzt bei verschiedenen Diskussionen, übrigens auch in Washington. Da wurde ja gefragt, was ist eigentlich der Bedarf von Keimbahntherapie? Also, ich meine, wer will es denn eigentlich wirklich machen? Da stellt sich raus, der Bedarf für Keimbahntherapie ist sehr, sehr klein. Mhm. Und zwar, weil man nämlich in Fällen, wo wirklich begründete Angst besteht, dass in die Kinder irgendwelche Krankheiten gehen, wie Huntington zum Beispiel, dass diese Mutation reinkommt, das kann man ja durch Präimplantationsdiagnostik von Keimen, von Embryonen, kann man das ja beherrschen. Das kann man ja.
Das heißt, dann wäre der Schwangerschaftsabbruch.
Präimplantation. Man kann das ja sogar machen an Embryonen, die noch gar nicht implantiert sind.
Okay.
Und das ist ja eine Technologie, die heute gemacht wird und die auch in Deutschland interessanterweise gemacht werden kann. Allerdings mit so, da gibt es so merkwürdige Regelungen. Also da gibt es ich sollte da gar nicht drauf eingehen, weil ich verstehe da auch gar nicht so wahnsinnig viel von, aber ich habe das da gelernt, auf diesen Meetings. Zum Beispiel bei einer Krankheit wie Huntington, dieser schrecklichen Krankheit, die Leute kriegen mit 40, 50 Jahren, dann sterben die da dran. Bei so einem Gen darf man Präimplantationsdiagnostik in Deutschland nicht machen.
Mhm.
Und zwar, weil die Präimplantationsdiagnostik nur gemacht werden kann in Hinsicht auf die Belastung der Eltern durch die Kinder.
Ah, verstehe.
Okay. So, wenn die Kinder, wenn es um irgendwas geht, wo die Kinder leiden,
ja,
dann kann man es machen. Aber wenn das was ist, wo den Kindern gar nichts passiert, sondern erst wenn die aufgewachsen sind, schon Erwachsene geworden, dann ist bei uns Präimplantationsdiagnostik nicht erlaubt. Das ist ein Seitenthema.
Ja, ja. Wenn ich jetzt so eine Gentherapie mache, wie beispielsweise bei der Bluterkrankheit, habe ich ja auch das Problem, dass es sein kann, dass ich damit auch wieder irgendetwas anderes verändere, was ich zunächst nicht sehe.
Ja.
Jetzt müsste ich mir also im Grunde die Generationen nach dem Therapierten anschauen.
Nee, das ist ja keine Keimbahntherapie.
Ach so, dieses Problem gibt es nur in der Keimbahntherapie.
Das gibt es ja nur in der Keimbahntherapie.
Okay, verstehe.
Also bei der somatischen Zelltherapie ist das Problem ja nicht da. Mhm. Insofern, da ist immer nur das Problem da, wie groß ist das Risiko, dass sie irgendwas treffen, was zum Beispiel zum Tumor führt. Okay? Und das ist ja, Das ist ja auch gar nicht neu. Also da, die Leute haben ja somatische Zelltherapie schon gemacht seit den 90er Jahren. Mhm. In Paris fing das an, am Pasteur-Institut, da wurde Immundefizienz gentherapeutisch behandelt mit fantastischem Erfolg durch hämopoetische Stammzellen, die man in dem Fall hat man die Gene nicht korrigiert, da hat man nur ein gesundes Gen reingesteckt, einfach mit dem viralen Vektor. Mhm. Dass die Zellen das normale Genprodukt machten. Aber da gab es dann tatsächlich durch Ansiedlung dieses Virus in einem Genort, der nicht der richtige war, gab es selten, aber es gab Tumoren, mhm, die entstanden sind. Die Tumoren waren glücklicherweise ziemlich gut behandelbar, aber das war ein Risiko. Und ich glaube, diese Art von Risiko wird man einfach, also ich meine, die wird man halt abwägen müssen. Man muss bei der Medizin immer Risikoabwägung machen. Ja. Und dann wird man, je nachdem, wie sicher die Technologie in der Praxis funktioniert, wird man es machen oder nicht machen.
Gibt es eigentlich irgendetwas außer der Grundlagenforschung daran, was dann für Keimbahntherapie spräche, wenn es eh niemand braucht?
Also man kann so Fälle konstruieren, wo man es gern machen würde. Mhm. Das kann man schon, das fällt etwas schwer, aber man kann das. Ist selten und so. Also ich glaube, für mich ist es so, bin natürlich auch jetzt nicht mehr in der jüngsten Generation so, aber für mich ist das so ein Problem, das betrifft meinen Horizont nicht mehr. Ich glaube, das ist aber die Keimbahntherapie wird ja in großem Maß gemacht in anderen Spezies, mhm, Pflanzen, also oder Mäusen oder Schweinen.
Stimmt,
oder
so. Grüne Gentechnik ist letztlich Keimbahntherapie, dann, oder?
Naja, ich meine, sagen wir mal so, man kann in Pflanzen eben diese Mutagenese genauso machen, mhm, wie in anderen Zellen. Man kann Gene reparieren, Gene reinstecken, man kann die ganze Genetik halt machen.
Ja.
Und die wird auch gemacht ich meine, da gibt's halt, Sie kennen ja die Debatten über grüne Gentechnologie, gibt's ja also, ist ja eine lange Sache, da will ich mich auch gar nicht drüber auslassen, das ist nicht mein Spezialgebiet und ich habe eine Meinung dazu, weil das tut jetzt nichts zur Sache.
Ja.
Aber sagen wir mal, es gibt so Aspekte dabei, die sind sehr schwierig in der Abwägung. Ich sage Ihnen mal eins. Mhm. Also zum Beispiel, man kann diese CRISPR Technologie, die kann man so modifizieren, dass wenn man eine Genkorrektur oder eine Geninaktivierung in so eine Zelle reintut, dass die dann sich fortpflanzt auf die Tochterzellen. Mhm. So eine Art Lawineneffekt. Und da kann man sich zum Beispiel solche Experimente ausdenken, wo man sagt, also sagen wir mal, Moskitos, die Malaria verbreiten, okay, könnte man die nicht genetisch so verändern, dass die diesen Malaria-Keim einfach nicht mehr propagieren können.
Ja.
Und das wird sich dann und das macht man jetzt so, dass man das in der ganzen Fliegenpopulation sich ausbreiten lässt.
Ja.
Und dann ist plötzlich der Zeitpunkt erreicht, wo einfach die Malaria nicht mehr da ist, weil die Fliegen können es nicht mehr. Geht nicht. Es hat sich ausgebreitet und fertig ist.
Super Idee.
Super Idee, ne?
Ja.
Aber natürlich, wenn man, aber diese Art von Genetik, da muss man wirklich ethisch und so weiter drüber nachdenken. Weil das ist so ein Schneeballeffekt. Da ändert man dann wirklich eine ganze Population. Dann sind zum Beispiel diese Fliegen, das sind einfach nicht mehr dieselben Fliegen. Das ist eine andere Fliege. Die Urfliege gibt's gar nicht mehr. Das hat sich alles ausgelöscht.
Im Grunde spielt man dann Schöpfer.
Also da spielt man wirklich Biologie auf dem Level, wie man es noch nie gemacht hat. Und das ist wirklich heikel.
Aber es wird doch früher oder später sowieso passieren,
ja,
oder nicht?
Das weiß
Denken
ich nicht.
Denken Sie, dass wir als Menschheit, also ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt wollen. Wir beschließen als Menschheit, dass wir das nicht so haben wollen, dass wir also nicht Schöpfer spielen wollen. Denken Sie, dass wir stark genug sind, diesen Wunsch auch dauerhaft durchzuhalten? Wenn beispielsweise wir sagen, ja, guck mal hier, ich kann Malaria wegmachen.
Also ich denke, bei diesen Art Sachen muss man absolut strikte Regulationssysteme finden. Ich meine, wir sind ja Rechtsstaaten, also ja. Gott sei Dank. Und ich denke, man muss da Regulationen einführen, wo wirklich genau überlegt wird, was man machen kann und was nicht. Das hat enorme Konsequenzen, sowas. Ja. Das ist ja nicht mehr eindämmbar. Mhm. Also da machen Sie was, das können Sie nachher nicht mehr stoppen.
Und ich weiß nicht, ob diese Mücke nicht noch was anderes macht, außer nur nicht Malaria zu verbreiten.
Ja, die Mücke stirbt ja daran gar nicht. Das ist ja das Gute daran. Die Mücke kann nur die Malaria nicht verbreiten. Aber
vielleicht kann sie irgendein anderes Virus danach besser verbreiten, was noch tödlicher ist.
Also diese Überlegungen muss man halt. Ja. Ich meine, das ist halt Biologie dann, die man nicht mehr gut im Zaum halten kann.
Ja.
Wenn Sie einen Patienten heilen durch somatische Zelltherapie, also ist halt der Patient, aber nicht die Nachkommen von dem Patienten,
ja,
und so weiter. Und das macht halt einen großen Unterschied. Für mich ist es so, dass ich denke, das ist diese somatische Gentherapie oder somatische Zelltherapie. Da gibt es ja noch viele andere Aspekte dabei. Das ist ja ein Riesenfeld.
Ja.
Das ist eine unglaubliche medizinische Chance, die man ergreifen muss. Deutschland liegt da nicht gut im Feld.
Das wollte ich gerade fragen. Verbaut uns irgendetwas diese Chance zu ergreifen?
Also absolut. Also zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, man kann mit menschlichen embryonalen Stammzellen nur in sehr begrenztem Maß arbeiten. Und das hat bestimmte Gründe, da gab es mal so ein Gesetz und so weiter, das ist alles schwierig, aber in Deutschland ist es halt schwierig. Und in Deutschland kommt ja noch dazu, verständlicherweise aufgrund der Vergangenheit, erbbiologische Eingriffe werden bei uns sehr vorsichtig gesehen. Man ist sehr besorgt, dass da irgendwelcher Missbrauch gemacht wird. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Aber das sollte eben nicht dazu führen, dass man diese offensichtlichen medizinischen Möglichkeiten jetzt einfach nicht nutzt. Mhm. Ich finde, das müsste hierzulande auch wirklich passieren. Das passiert natürlich auch. Ist ja nicht alles tabu. Aber ich finde, man müsste das verstärken. Und ich denke zum Beispiel in Berlin hier, wir haben dieses Berliner Institute of Health, BIH. Da denke ich, ist eine Chance.
Wie ist denn da die Regelung überhaupt, wenn man an menschlichen Stammzellen forschen will?
Also das, Sie sagen jetzt nicht Embryonen.
Ach so, Sie sagen embryonale Stammzellen, das war das Problem.
Ne? Ja,
menschliche,
embryonale,
also Stammzellen. Stammzellen,
so hämopoetische Stammzellen, ja. Da können.
Ich meinte embryonale Stammzellen.
Nee, embryonale Stammzellen.
Das gab doch irgendwie so eine seltsame Regelung, dass man nur welche verwenden darf, die von vor 2000 und irgendwas. Ja. Warum regelt man das so?
Ja, ich glaube, das lässt sich nur verstehen aufgrund der damaligen, als diese Regelung gemacht wurde, aus der damaligen Aufregung über dieses Feld.
Also es ist noch ein politisches Datum,
es gibt ja bei uns diese Ethikkommission und ja, hat beraten und so weiter. Da gibt viele Stimmen. Es wird ja viele abgewogen, ist ja auch gut so.
Ja.
Aber ich denke, man muss halt die Zeit steht nicht still.
Klaus Rajewski, vielen Dank.